Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Nigeria ist ein Land großer Gegensätze. Glaube und Kirche blühen, aber politische Unruhen und religiöser Extremismus erschüttern das Land. Terrorgruppen wie Boko Haram haben tausende Menschen getötet. Und die Zahl der Flüchtlinge geht in die Millionen. Karin Maria Fenbert, die Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland, hat das westafrikanische Land kürzlich besucht. Im Gespräch mit Tobias Lehner berichtet sie über Ursachen und Hintergründe der Gewalt, wie die Kirche darauf reagiert und wie Kirche in Not Nigerias Christen hilft. Hören Sie heute den zweiten Teil dieses Gesprächs.
Zwischen Karfreitagsschmerz und Osterjubel, so leben Nigerias Christen. Islamistischer Terror und Verfolgung haben Hunderttausende das Leben gekostet, Millionen heimatlos gemacht. Und dennoch, der Glaube blüht. Kirchen, Klöster, Seminare sind voll. Die Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland, Karin Maria Fenbert, konnte sich bei der Reise selber davon überzeugen. Heute spreche ich mit ihr. Grüß Gott, Frau Fenbert.
Grüß Gott, Herr Lehner.
Schwerpunkt Ihrer Reise war ja Nordnigeria. Das kennen wir auch aus den Medien, Heimat und Brutstätte von Boko Haram, einer Terrororganisation. Können Sie noch mal kurz zusammenfassen, worum es da geht?
Ja, also Boko Haram hat salafistische Wurzeln, ist entstanden 2002. Gewalttätig wurde diese islamische Sekte aber erst seit 2006. Nachdem sozusagen die Mohammed-Karikaturen aus Dänemark weltweit verbreitet wurden. Das wurde zum Anlass genommen, um gegen Christen vorzugehen, aber später auch gegen Muslime. Aber Nordnigeria und überhaupt Nigeria darf man nicht auf Boko Haram reduzieren. Es gibt auch das nomadisierende Volk der Fulani, die sehr terroristische Ansätze haben. Der Bischof von Südkaduna sagte uns, Boko Haram sei die gefährlichste Terrororganisation der Welt, was die Todeszahlen angeht, noch vor dem IS. Und direkt nach dem IS kommen die Fulani, was die Tötungsdelikte angeht, also noch vor Al-Qaida.
Also bedrängt von allen Seiten, die Christen letztlich. Zwei gewalttätige Terrororganisationen. Ich stelle mir vor, es gibt auch viele Menschen, die ihre Heimat dadurch verloren haben. Wo sind die, wo halten die sich auf und vor allem, wie ist die Situation da?
Ja, also in Maiduguri haben wir um die 1,8 Millionen Flüchtlinge, so wurde uns berichtet. Im Südkaduna, in dem Staat im Süden von Kaduna, muss es auch viele Flüchtlinge geben aufgrund des Terrors der Fulani. Die meisten davon werden in Familien aufgefangen. Wenn man das mal ins Verhältnis setzt, im Jahr 2015, wie viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und sich dann überlegt, dass alleine in dem Gebiet von Maiduguri 1,8 Millionen Flüchtlinge sein sollen, kann man ungefähr ermessen, was da für ein Sprengsatz liegt. Ich möchte vielleicht dazu noch mal erwähnen, Papst Johannes Paul II. Hat uns schon im Jahr 1980 bei seinem ersten Deutschlandbesuch als Papst darauf hingewiesen, dass wir uns in den reichen Ländern Europas nicht werden vor Flüchtlingen schützen können. Vor denen, die nichts oder so gut wie nichts haben, weil die einfach nichts zu verlieren haben. Und deswegen bereitet natürlich eine solche Lage wie in Nordnigeria mit solchen Flüchtlingszahlen allein in einem afrikanischen Land große Sorgen.
Ein großes Problem, das uns ja auch unmittelbar betrifft. Nun agiert unsere Politik ja gern mit dem Stichwort Fluchtursachen bekämpfen. Das ist natürlich zunächst mal ein Satz. Wie wird der in Nigeria mit Leben gefüllt und Kann da der Westen unsere Kultur etwas dazu beitragen?
Was die Politik dort macht oder die Bundesregierung, dazu kann ich wenig sagen. Was sicher wichtig zu sein scheint, und da ist die katholische Kirche ja schon immer führend gewesen, schon seit den Zeiten der Benediktiner, nämlich Schulen. Ich denke, es ist ganz wichtig, Schulbildung, christliche Schulbildung zu unterstützen. Was für mich sehr interessant war, aufschlussreich, aber sicherlich nicht nur typisch ist für Nordnigeria. Man erzählte uns in Kaduna, in einer Stadt, die mir symptomatisch zu sein scheint für die ganze Konfliktlage in Nordnigeria, eine Stadt mit circa 3 Millionen Einwohnern. Im Norden Kadunas haben die Christen noch Schulen. Aber 80% der Schulbesucher sind Söhne und Töchter von einflussreichen Muslimen, die sehr wohl wollen, dass ihre Kinder gut ausgebildet sind. Während wenn die Kirche nachfragt nach Grundstücken für Kirchen, bekommt sie keine. Wenn die Kirche aber nachfragt nach Grundstücken für Krankenhäuser und Schulen, dann bekommt sie welche. Und ich denke, ein Schlüssel für die Entwicklung des Landes, das wird allgemein für Afrika gelten, ist eine gute Schulbildung und über diese Schulbildung auch zu hoffen, dass der Dialog zwischen Christen und Muslimen besser wird und dass sich ein Muslim, der auf einer christlichen Schule seine Bildung genossen hat, es sich vielleicht überlegt, ob er jetzt den nächsten Christen umbringen muss.
Wir haben das Stichwort Dialog ja angesprochen. Jetzt ist Nigeria ein Land, Verhältnis Christen-Muslime ungefähr 50-50, habe ich gelesen. Jetzt leben diese Menschen ja Tag für Tag mit Muslimen zusammen. Gibt es Ansätze für einen interreligiösen Dialog? Was haben die Bischöfe, die Sie getroffen haben, erzählt?
Also 50-50 gesamt Nigeria betrachtet stimmt so ungefähr. Für Nordnigeria trifft das natürlich nicht zu. Da sind die Muslime noch ganz deutlich in der Mehrheit. In den meisten Staaten von Nordnigeria ist auch die Scharia eingeführt. Was tun die Bischöfe? Natürlich alle Bischöfe, die wir getroffen haben, führen sogenannte interreligiöse Dialoge. Sprich, sie laden die Muslime zum Gespräch ein. Aber was bei den meisten Bischöfen doch mehr als deutlich herauszuhören war, dass dieses Interesse sehr einseitig zu sein scheint. Das heißt, es gibt nie eine Gegeneinladung. Insofern haben die Bischöfe den Eindruck, zumindest so wurde mir das vermittelt, dass das Interesse der muslimischen Seite an einem solchen gegenseitigen Verständnis nicht so das Allerhöchste sein kann.
Das ist jetzt die offizielle Seite. Haben Sie erlebt, wie das im Alltag aussieht? Ich meine, die Christen begegnen Tag für Tag muslimischen Nachbarn, gerade in Nordnigeria.
Ja, ich denke da gerade an eine Szene in Maiduguri. Ich war mit 2 Spanierinnen in einem Haus untergebracht, in dem uns der Generalvikar der Diözese seine Begleitung angeboten hat. Und in seiner eigentlichen Pfarrei, die er mir dann an einem Nachmittag gezeigt hat, wohnen drumherum Muslime. Und als wir zu seinem Pfarrhof fuhren und dem Grundstück, wo die Kirche liegt, kamen uns auch gleich 3 muslimische Mädchen entgegen mit Schleier. Und die kamen sehr freundlich und lächelnd auf uns zu und haben uns auch durchs Fenster die Hand gereicht. Und als wir wieder wegfuhren, kam ein älterer Mann zu ihm und grüßte ihn sehr freundlich, ebenfalls ein Muslim, nach dem Motto, wie geht's dir? Was hast du da für Besuch? Aber durchaus sehr freundlich. Es hat ja auch jahrelang wohl normal funktioniert, dieses Zusammenleben, wie auch in vielen anderen afrikanischen Ländern.
Nigeria ist nicht nur das bevölkerungsreichste Land des afrikanischen Kontinents, es ist auch ein Land mit reichen Bodenschätzen und ein Staat, in dem viele christliche Berufungen gelebt werden oder noch gefördert werden müssen. Grund genug also, sich mit diesem wichtigen westafrikanischen Land zu beschäftigen. Tobias Lehner tut das heute im Gespräch mit Karin Maria Fenbert, der Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland.
Sie sind gerade in Nordnigeria auch mit Opfern von Boko Haram zusammengetroffen. Ich denke, das müssen wahnsinnig bewegende Begegnungen gewesen sein. Was ist Ihnen da noch besonders im Gedächtnis?
In der Tat, es waren sehr erschütternde Begegnungen teilweise, also ganz furchtbare Begegnungen im Grunde genommen. Gerade in Maiduguri haben wir drei verschiedene Gruppen getroffen, die mir ganz besonders ins Gedächtnis gewachsen sind. Zum einen hatten wir eine Familie getroffen, die Mutter heißt Katharina. Die Mutter hat zwei Kinder und ihre Schwiegermutter saßen vor uns. Ihr Mann wurde vor 3-4 Jahren getötet durch Boko Haram und dann wurde die Mutter getrennt von ihren Kindern und ihrer Schwiegermutter. Die Kinder, ein Sohn und eine Tochter, waren damals 3 und 6 Jahre alt. Und die kamen zusammen mit dieser Schwiegermutter, mit der Oma, in ein Lager von Boko Haram. Diese Kinder wurden von morgens 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr auf den Koran gedrillt. In Nigeria spricht man normalerweise kein Arabisch. Diese Kinder, die saßen vor uns, wenige Tage erst, dass sie sozusagen in Freiheit waren, und haben uns auf Arabisch den Koran vorgesungen. Dank ihrer Großmutter ist ihnen immer im Gedächtnis geblieben, dass sie eigentlich Christen sind. Aber sie wurden total gedrillt und ein Priester, der dabei saß, berichtete uns dann, dass man so aus Kindern Selbstmordattentäter heranzieht, weil man denen dann sagt, das will Allah nicht. Und wenn Allah was nicht will, dann bin ich auch bereit, für Allah mich als Selbstmordattentäter zur Verfügung zu stellen.
Indoktrination, ne?
Absolut. Diese Kinder waren nach 3 Jahren jetzt am 2. März 2017 durch Regierungstruppen aus diesem Lager befreit worden. Und diese Regierungstruppen haben dann die Mutter in Maiduguri ausfindig gemacht, sodass diese Familie, was davon noch besteht, jetzt wieder zusammen ist. Die Mutter hat man auch ganz furchtbar behandelt. Man hatte sie unter anderem 21 Tage mit dem Rücken an einen Baum gebunden, dabei die Hände hinter ihr mit einer Art Kabel oder sowas festgebunden. Jedenfalls ist diese Mutter jetzt absolut armgeschädigt. Sie läuft nur noch so in angewinkelter Pfötchenstellung herum. Aufgrund diesen starken Misshandlungen. Wir haben nachher, als wir mit dieser Familie gesprochen hatten, draußen noch Aufnahmen gemacht. Mein Eindruck war, die Tochter, die inzwischen 9 Jahre alt ist, schien mir noch, soweit das denn geht, unter diesen Umständen, die ganze Sache besser verkraftet zu haben, weil man sie auch mal lachen gesehen hat. Und sie Spaß hatte an sogenannten Selfies, während der Junge, der inzwischen 6 ist, total traumatisiert zu sein schien. Trotzdem machte die Familie den Eindruck, dass sie glücklich ist, wieder zusammen zu sein. Das war der eine Fall.
Körperliche, seelische Wunden, wenn ich du kurz dazwischen fragen darf. Der Vater gestorben. Wer versorgt diese Menschen jetzt und wer kümmert sich um die? Macht es der Staat? Wie läuft das? Gibt es da eine Struktur?
Also gerade diese Familie oder auch das nächste Beispiel, diese Familie steht unter der besonderen Obhut des Bischofs von Maiduguri. Sprich, Hilfswerke wie Kirche in Not helfen dort vor allen Dingen, um solche Familien zu unterstützen, um Flüchtlingen, christlichen Flüchtlingen mit Nahrungsmitteln zu helfen. Eine andere Problematik ist, wir haben in Maiduguri auch viele Witwen getroffen. Ungefähr 5000 Witwen gibt es im Großraum Maiduguri, wo die Männer eben vor Jahren von Boko Haram ermordet wurden. Und die haben Kinder, teilweise zahlreiche Kinder. Mit diesen Witwen, mit denen wir gesprochen haben, sie hatten zwischen 2 und 11 Kindern. Und offensichtlich muss man in Nigeria Schulgebühren bezahlen. Das ist natürlich für diese Frauen schon ein Problem. Da werden wir sicher mit unterstützen, das ist uns ein Anliegen, dass diese Frauen wenigstens in dieser Hinsicht nicht alleine gelassen sind. Und ansonsten ist es natürlich die Kirche, die sich darum kümmert.
Das ist die Kirche. Jetzt sind viele Bischöfe eigentlich aus der Not geboren, würde ich mal sagen, zu so einer Art Manager Gottes geworden. Ja, jetzt ist ja, kann man sich vorstellen, nicht die vorrangige Aufgabe des Bischofs, Hilfslieferungen allein zu organisieren, sondern auch Verkündigung zu machen. Wie bringen die Bischöfe, die Priester in Nigeria das zusammen?
Das kann ich Ihnen letztendlich auch nicht beantworten. Ich denke, zu einer glaubwürdigen Verkündigung gehören schon auch die Taten. Und es ist schon wichtig, dass man auch jetzt materiell hilft. Ich denke da nur an den Gründer von Pater Werenfried, den Gründer von Kirche in Not. Er hat auch nicht den Vertriebenen aus den Ostgebieten in Westdeutschland jetzt plötzlich gesagt, ihr sollt Nächstenliebe üben, und hat sich ansonsten nicht gekümmert. Mhm. Sondern hat sich erstmal um die materielle Not gekümmert, aber dann auch für Seelsorge gesorgt. Und es ist in der Tat noch eine große Herausforderung für die Bischöfe in Nordnigeria. Die haben das mehr oder weniger teilweise angedeutet, dass sie sich bewusst sind, dass viele ihrer Christen schwer traumatisiert sind und dass sie das noch kaum in Angriff genommen haben, weil sie mit den ganzen anderen Dingen so sehr beschäftigt waren. In Südkaduna, der Bischof will aber jetzt zum Beispiel sogenannte Häuser der Hoffnungen aufbauen. Diese Häuser der Hoffnungen sind gedacht für Flüchtlinge, die eben nicht bei ihren Familienangehörigen oder Verwandten unterkommen können, dass sie dort erstmal wieder so ein bisschen zu sich kommen können, bevor sie wieder selber versuchen, das Leben zu stemmen. Und da hatte er auch um unsere Unterstützung gebeten. Ansonsten sind die Bischöfe teilweise noch ziemlich ratlos, was sie jetzt gezielt den Menschen in ihrer traumatisierten Situation anbieten können.
Also nicht nur materiell, auch seelsorgerisch. Ja. Also ein großes Aufgabenfeld, nehme ich an, wahrscheinlich auch für Kirche in Not. Wo setzen Sie Schwerpunkte jetzt in die Hilfe, auch durch die Erfahrungen Ihrer Reise?
Zum einen müssen wir natürlich in diesem Falle humanitär helfen, weil die Christen sonst eben sterben, wenn sie nichts zu essen haben. Und gerade Nordnigeria ist eine sehr, sehr arme Region, allein schon, weil es so eine wüstenartige Landschaft ist. Aber dann eben auch Unterstützung bei Schulbildung, ähnlich wie wir das im Irak und in Syrien unterstützen für die christlichen Familien. Aber natürlich auch, die Kirche blüht. Und man muss das natürlich auch nutzen und nicht jetzt eindämmen. Da, wo es wirklich echte Berufungen gibt, sie fördern eben mit Priesterseminaren.
Die sind ja voll, ne?
Denn schließlich ist es dann ja auch wieder die Kirche, die sich um diese arme Bevölkerung kümmert. Also brauchen die auch guten Nachwuchs, sowohl bei den Priestern als auch bei den Ordensfrauen.
Zwischen Karfreitagsschmerz und Osterjubel. So lautet das Thema unserer heutigen Sendung. Es geht um die Kirche in Nigeria, und die Geschäftsführerin von Kirche in Not in Deutschland, Karin Maria Fenbert, hat das westafrikanische Land kürzlich besucht. Ihre Eindrücke schildert sie im Gespräch mit Tobias Lehner.
Priesterseminare, Stichwort, die sind ja voll, glaube ich, ne? Klöster genauso. Sind ja auch viele neue Gemeinschaften entstanden. Haben Sie da Gemeinschaften besucht, Ordensgemeinschaften?
Ja, wir waren bei, interessanterweise im Fatima-Jahr, fand ich das zumindest sehr interessant, bei Our Sisters of Our Lady of Fatima. Sehr fröhliche junge Nigerianerinnen, die alle sehr, sehr froh sind, dass sie dieser Berufung nachgehen können. Die Novizenmeisterin hatte durch ein Stipendium von Kirche in Not sich in Theologie und Philosophie ausbilden können, um jetzt auch die Novizen zu unterrichten. Und auch diese Novizen mitten auf dem Land, im Nirgendwo, also nicht in einer großen Stadt, haben wir die jetzt getroffen. Die haben eben auch mittlerweile zu wenig Platz für ihren Nachwuchs. Aber Herr Lehner, Sie hatten mich vorhin nach Geschichten...
Vollen Priesterseminaren,
ja. Ja, Sie hatten mich vorhin nach Geschichten gefragt, die mir besonders ins Gedächtnis gewachsen sind. Und da möchte ich noch zwei andere erwähnen, neben dieser Geschichte von Katharina mit ihren zwei Kindern und der Schwiegermutter. Nämlich, wir haben auch eine Frau getroffen, die war sehr faszinierend von dem her, was sie mitgemacht hat und wie sie aufgetreten ist. Rebecca. Rebecca musste fliehen mit ihrem Mann und mit ihrem Sohn, weil Boko Haram in ihren Ort kam. Und weil Boko Haram in den ersten Jahren vornehmlich Männer umgebracht hat, hatte das Ehepaar beschlossen, dass der Mann sich trennt von der Frau, damit die Überlebenschancen größer sind. Dann ist die Frau, Rebecca, in Gefangenschaft gekommen in ein Lager von Boko Haram, ungefähr 3 Jahre lang. Sie wurde vergewaltigt, mehrmals. Sie musste tagsüber kochen, waschen, den Haushalt führen für die Boko Haram-Kämpfer. Aus einer dieser Vergewaltigungen ist dann ein Kind hervorgegangen. Und um sich vor weiteren Vergewaltigungen zu schützen, hat sie sich dann nachts mit dem Kot von ihrem Sohn bedeckt und konnte damit wohl weitere Vergewaltigungen verhindern. Wir haben sie gefragt, wie sie diese furchtbare Zeit überhaupt so lange aushalten konnte. Sie musste natürlich so tun, als ob sie an diesen muslimischen Gebeten teilnimmt. Und sie hat dann an dieser muslimischen Gebetsschnur den Rosenkranz viel gebetet. Und wenn sie sich auf den Boden werfen musste fürs Gebet, dann hat sie den dreifaltigen Gott gepriesen, aber nicht Allah, das Gottesbild der Muslime. Und daraus, sagt sie, hat sie ihre Kraft gezogen. Nach 3 Jahren kam sie aus dem Lager raus und hatte das Glück, dass sie auch ihren Mann wiedergefunden hat. Aber dieser Mann musste schwer damit kämpfen, zu akzeptieren, dass seine Frau vergewaltigt worden ist. Das hat er dann nach einer ganzen Weile geschafft. Und dann war die nächste Hürde da. Sie hatte den Sohn mitgenommen, der aus der Vergewaltigung hervorgegangen war, weil sie sich gesagt hatte, dieses Kind kann nichts dafür und es fließt auch mein Blut in seinen Adern. Und er konnte das aber nicht akzeptieren, dass das sein Sohn sein soll und dass der jetzt ausgerechnet seinen Namen tragen soll. Und mit viel Ringen sicherlich im christlichen Gebet trägt dieser Sohn heute seinen Namen. Er ist auch getauft und die Familie machte mir, soweit man in dieser Lage das denn sein kann, einen relativ glücklichen Eindruck. Es gab aber noch ein drittes Problem. Der Sohn, der schon da war, der konnte das in seinen jungen Jahren, der war wahrscheinlich erst 6, als das passiert ist, nicht nachvollziehen, warum sein Vater aus seiner Sicht die Familie im Stich gelassen hat, wo es ihr am schlimmsten ging. Und das hat er immer wieder seinem Vater vorgeworfen. Und das ist sicherlich noch ein großer Prozess, dass daraus kein größeres Trauma für diesen Sohn entsteht.
Wie sich in vielen Familien wiederholt.
Was für mich so erstaunlich war, die Lebendigkeit, mit der diese Frau, die so viel mitgemacht hat, diese Situation geschildert hat. Die sprühte förmlich vor Energie. Also ich habe auch ähnliche Frauen im Irak, in Kirkuk getroffen, 2015, und da war der Blick vollkommen leer, als ob sämtliches Leben erloschen ist, verständlicherweise. Aber diese Frau hier in Nordnigeria, die muss eine solche Glaubenskraft haben, das war unglaublich mit anzusehen.
Das kann man sich vorstellen bei vielen, die ja auch Berufungen spüren, alles das, was wir angesprochen haben. Und manchmal versetzt der Glaube tatsächlich Berge und es passieren mitten im Leid auch Wunder.
Ganz genau. Wunder ist ein gutes Stichwort. Das war die schönste Geschichte, die ich in Nordnigeria gehört habe. Ein Familienoberhaupt, ein älterer Mann mit Vornamen Emmanuel. Seine Stadt wurde auch von Boko Haram eingenommen und diese Familie hat das wohl zu spät gemerkt. Das heißt, sie konnten nicht mehr rechtzeitig fliehen. Und als sie dann da also in ihrem Haus mehr oder weniger umzingelt waren, hatten sie beschlossen, sie benehmen sich jetzt ganz mucksmäuschenstill in dem Haus und hoffen einfach, dass die Boko Haram-Kämpfer dieses Haus nicht untersuchen. Wie das in Nordnigeria häufig üblich ist, hatten sie auf ihrem Dach einen Wassertank und sie hat dann beschlossen, dieses Wasser wird jetzt nur noch zum Trinken benutzt, für nichts anderes mehr. Sie haben morgens, mittags und abends jeweils einen Rosenkranz gebetet in der Familie. Die ganze Stadt war besetzt und wohl auch ziemlich zerstört von Boko Haram-Kämpfern. Um ihr Haus herum waren tagelang schwer bewaffnete Fahrzeuge von Boko Haram. Vor ihrem Haus war sogar ein Kontrollposten von Boko Haram. Sie hörten über ihrem Haus Flugzeuggeräusche von Helikoptern. Und wie durch ein Wunder haben aber diese Kämpfer ausgerechnet dieses Haus nie betreten. Der Mann führt das ganz klar auf das Rosenkranzgebet zurück. Nach 43 Tagen wurde diese Stadt von Regierungstruppen befreit. Der Mann konnte das Haus verlassen. Er ist auch auf sein Dach und hat sich den Wassertank angeschaut. Genau an diesem 43. Tag war das Wasser zu Ende.
Fast biblisches Wunder.
Ja, und es war natürlich diesem Emanuel ein großes Anliegen, uns diese Geschichte mitzuteilen.
Das war Weltkirche aktuell über die Lage in Nigeria, im bevölkerungsreichsten Land Afrikas. Sprachen wir heute mit Karin Maria Fenbert, der Geschäftsführerin der päpstlichen Stiftung Kirche in Not in Deutschland. Wie sie Nigeria und insbesondere auch die vielen geistlichen Berufungen dort unterstützen können, erfahren Sie im Internet unter www.kircheinnot.de. Ihnen allen wünsche ich noch einen gesegneten Sonntag und allen, die jetzt in die Ferien fahren, eine gute und erholsame Zeit. Machen Sie es gut. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.